Ja, wir hören den Predigttext. Er steht im Lukas-Evangelium im zweiten Kapitel. Tut mir leid, also ich konnte mich nicht durchringen, über was anderes zu predigen, als über die Weihnachtsgeschichte. Es weiß halt, Weihnachten ist. Und hört vielleicht mal hin, das ist die Elberfelder Übersetzung, das ist die Übersetzung, die am nähesten am Urtext ist, sagt man. Vielleicht hört er doch was raus, was er denkt, aha, war man nicht mehr so bewusst, weil ich weiß, solche Texte, mir geht das selber so, die gehen an einem vorüber, weil man kennt das ja jedes Jahr schon x-mal gehört.
Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über die Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht, und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscharen, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden, in den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten: Lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und die Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kindlein zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott über alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war.
Weihnachten. Schon letztes Jahr predigte ich am zweiten Feiertag, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, da sprach ich mit drastischen Worten gegen die Art und Weise, wie wir Weihnachten oder besser gesagt das Christfest feiern. Zuerst dachte ich, eigentlich könnte ich diese Predigt wiederholen oder wir können sie aus dem Internet runterladen, denn sie ist genauso aktuell wie damals. Weihnachten. Was feiern wir? Wie feiern wir an Weihnachten? Wir feiern alles. Nur nicht die Geburt Jesu, weil damals die Botschaft. Wir feiern aber auf keinen Fall den Retter, der in die Welt kam. Wir feiern auch nicht den Anfang der Rettung. Weihnachten, das ist dieses zentrale Fest in der westlichen Welt. Weltweit ist diese Geburtstagsfeier das größte Fest, was jedes Jahr stattfindet. Das ist richtig ein Event geworden. Es ist das Fest der Liebe, das Fest der Familie, das Fest der Geschenke, die Zeit der besonderen Besinnung und das Fest mit der größten Hektik und Aktivität. Dabei ist es eigentlich doch nur die Feier der Geburt des Kindes, welcher Jesus genannt wird. Und diese Geburt hat vor gut 2000 Jahren stattgefunden. Ich habe mir jetzt aus diesem Predigttext drei Verse ausgesucht und auf diese möchte ich nun näher mit euch bedenken. Und der erste Gedanke ist, den finden wir im Vers 10b, Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Freust du dich auf Weihnachten? Weil die Kinder kommen. Weil die Familie einmal zusammen ist. Weil du beschenkt wirst oder weil du schenken kannst. Vielleicht hast du auch Weihnachtsgeld bekommen. Weil du ein paar Tage Urlaub hast. Weil. Oder einfach vielleicht auch nur, weil es mal gemütlich ist. Darüber dürfen wir uns freuen. Aber was ist, wenn das nicht zutrifft? Wenn du alleine bist? Wenn es keine heile Familie gibt? Wenn du keine Geschenke bekommst? Kein Weihnachtsgeld kriegst? Niemandem was schenken kannst? Keinen Urlaub hast? Wenn du vielleicht gar krank bist? Ist dann die Freude dahin? Wenn deine Freude, deine Weihnachtsfreude von diesen Dingen abhängt, dann hast du Weihnachten nicht begriffen. Dann ist das Christkind bei dir nicht angekommen. Dann feierst du Weihnachten an der Oberfläche. Könntest du dir Weihnachten ohne Weihnachtsmärkte vorstellen? Ohne Festessen, ohne Plätzchen, ohne Baum, ohne Kerzenschein, ohne Geschenke, ohne all den Glitz und den Rummel und den Klimmer? Vielleicht auch Weihnachten ohne die traditionellen Weihnachtslieder oder ohne einen sentimentalen, traditionellen Weihnachtsgottesdienst? Und würdest du dich dann trotzdem freuen? In manchen Teilen der Welt, da ist das so. Auch in diesen Tagen, da sind Christen in Gefängnissen, zum Beispiel in China oder in den muslimischen Staaten. Dort ist von unserer Art Weihnachten weit und breit nichts zu sehen und in den Gefängnissen schon gleich gar nicht. Oder wenn du ein einsamer Christ in einer muslimischen Familie bist, dort, wo du nicht einmal traust, dass dir das deiner Familie zu sagen, dass du Christ bist, können solche Menschen Freude empfinden? Da ist kein Weihnachtsrummel. Wie sollen die sich freuen? Aber vielleicht ist die Freude von solchen Menschen tiefer. Vielleicht ist sie auch echter. Weil sie haben nur den Kern, über den sie sich freuen können. Und das ist Jesus. Von daher neu meine Frage an dich. Würdest du dich freuen, wenn dieses Äußere drumherum nicht wäre? Wenn alles nicht da wäre, wo wir sagen, das gehört halt zu Weihnachten dazu. Schauen wir uns den Vers 10 nochmal genauer an. Zunächst berichtet uns die Bibel, dass die Hirten sehr große Furcht hatten, als sie den Engel sahen. Das kann ich mir gut vorstellen. Wann begegnet mir oder dir schon mal ein Engel? Ein richtiger Engel. Nicht einfach ein guter Mensch, den wir heutzutage oft als Engel bezeichnen. Nein, in der Bibel, da verbinden Menschen mit Engeln eigentlich fast immer zunächst erstmal Angst und Schrecken. Wir können das sehen, auch im Matthäusevangelium gleich am Anfang. Das ging dem Zacharias so, als der Engel Gabriel ihm die Geburt seines Sohnes Johannes ankündigte, da ist er erschrocken. Das ging der Maria so, als ihr der Engel angekündigt hat, dass sie Jesus gebären sollte, da ist sie erschrocken. Warum sollen sich dann die Hirten nicht auch fürchten? Aber der Engel, der setzt einen Kontrapunkt. Er sagt, denn siehe. Und dieses Denn, das drückt einen Widerspruch aus. Das Gegenteil ist der Fall. Und mit siehe, da will der Engel sagen, pass nun genau auf. Ich verkündige euch große Freude. Freude. Was ist Freude? Jeder von uns kennt den Zustand der Freude, oder? Ich möchte aber, auch wenn ihn jeder kennt, auf diesen Begriff noch mal ein bisschen näher eingehen. Ist Freude das Gleiche wie fröhlich sein? Ist Freude das Gleiche wie Glückseligkeit? Ist Freude das Gleiche wie Vergnügen? Ist es das Gleiche wie Spaß haben? Ich sage ja und nein. Wann haben wir Freude? Im Karneval? Zumindest da an der einen Nacht. Nächsten Morgen manchmal nicht mehr. Nach einem Lottogewinn, der ist aber selten. Nach einer Gehaltserhöhung, vielleicht auch bei der Geburt eines Kindes. Aber wie lange hält diese Freude an? Freude in Wikipedia ist definiert als der Gemütszustand, als eine Reaktion auf eine angenehme Situation oder der Erinnerung an eine angenehme Situation. Und je nach Intensität dieser Freude kann sich das äußern in einem Lächeln, in Lachen, in Freudenschrei oder in einem Handeln. Diese Freude, die kann sich aber auch in einem tiefen inneren Frieden äußern. Ich selber, ich kann mich freuen, ohne dass ein anderer das mitbekommt. Freude kann daher auch in ganz leisen Tönen daherkommen. Freude ist in der Bibel durchaus ein gängiger Begriff. Im Alten Testament finden wir 200 Mal den Begriff Freude und im Neuen Testament über 100 Mal. Ein Schriftsteller und Redakteur, der Hans Wallhoff, der hatte mal gesagt, Freude ist letztlich göttlichen Ursprungs. Und das Christentum bezeichnet er daher als eine Religion der Freude. Und das Evangelium ist daher auch eine Botschaft der Freude. Aber Freude können wir nicht machen. Vergnügen kann ich machen. Ich kann auch einmal Spaß machen. Und ich kann der Witzbold und der Spaßbold sein in einer Veranstaltung. Aber Freude, richtige Freude, wie ich sie vorhin geschildert habe, die ist nicht gleichzusetzen mit Fröhlichkeit, die ist auch nicht gleichzusetzen mit Spaß oder mit Ausgelassenheit oder mit Jubel. Ja, das kann es alles sein, aber Freude ist mehr. Freude im biblischen Sinne hier, die geht tiefer. Diese Freude, die ist auch nachhaltiger. Die hat einen unerschütterlichen Grund. Freude hat einen festen Grund und dieser Grund wankt nicht. Wir haben an Heiligabend das Lied gesungen, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Jesus ist der Grund. Und in einem anderen Lied, was wir gleich nach der Predigt singen werden, das heißt, in dir ist Freude, in allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Und dieses Lied hat einen zweiten Vers. Das Lied stammt im Übrigen von Cyriacus Schnegas, 1598. Im zweiten Vers, wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden, Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren mit hellem Schalle, freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja! Und der Liederdichter, der überstürzt sich danach noch förmlich wie in Ekstase, schreibt er, wir jubilieren, wir triumphieren, lieben und loben, dein Macht dort oben, mit Herz und Munde, Halleluja. Kennst du diese Art Freude? Hier in diesem Lied, denke ich, da spüren wir, was es heißt, große Freude zu haben. Vielleicht erscheint dir das ja irreal. Wie kann man so ausgelassen sein? Wie kann man sich so freuen über Gott und über Jesus? wenn du aufmerksam oder wenn du den Wochenspruch für diese Woche gelesen hast, der aus dem Philipperbrief stammt, Kapitel 4, Vers 4, da schreibt ja auch Paulus: Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Die Formulierung ist vielleicht nicht so bekannt, weil ich eine andere Übersetzung bewusst gewählt habe, damit es nicht so altklar drüber kommt. Aber denkt dran, Paulus, als er das geschrieben hat, der war in Gefangenschaft. Der hatte nicht gerade ein tolles Leben um sich herum. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch, schreibt er. Kann man sowas schreiben, wenn man in der Gefangenschaft ist? Zudem war Paulus ja gefangen, nicht weil er was Böses gemacht hat in unserem Sinne, sondern lediglich, weil er die gute Botschaft von Jesus den Mönchen gesagt hat. Er war kein Verbrecher. Und das widerspricht doch vollkommen unserem Unrechts- und Gerechtigkeitssinn, dass man deswegen ins Gefängnis kommt. Und wie hätte er verzweifelt sein müssen? Wie hätte er verbittert sein müssen über die Menschen? Und über sein Unrecht, was ihm widerfährt? Ganz im Gegenteil. Er fordert seine Freunde auf, die in der Freiheit sind, dass sie sich freuen sollen. Warum kann Paulus sowas machen? Paulus sagt, auch in diesem Philipperbrief, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Jesus hat ihn stark gemacht. Er hat ihn befähigt zu dieser Freude. Und wenn du dieses ganze Kapitel 3 und 4 liest im Philipperbrief, dann merkst du, auf was sich diese Freude gründet. Paulus sagt sogar, alles andere ist Dreck für mich. Ja? Nur, dass ich Jesus erkannt habe und was er für mich getan hat. Du denkst vielleicht, ich bin aber kein Paulus. Gut, ich gebe dir zu, Freude haben wir nicht immer. Aber die Freude im biblischen Sinn ist fest gegründet. Und diese Freude, die sollte keine Frage der Laune oder der Stimmung sein. Diese Freude, die lässt sich auch nicht durch irgendwelche Probleme schnell vertreiben. Denn die Freude gründet sich auf einer unverrückbaren Tatsache. Und was ist diese Tatsache? Die Tatsache, und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, lesen wir im Vers 11. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus der Herr. Ein Retter. Aber Retter von was? Und Retter wozu? Johannes schreibt, Kapitel 3, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Also die Welt soll gerettet werden. Und was sagt der Engel zu Josef bei der Ankündigung der Geburt? Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Schon der Name von Jesus, der drückt seinen Auftrag aus. Sein Name ist praktisch sein Programm, seine Bestimmung. Denn Jesus, das ist die griechische Form des hebräischen Jehoshua und das bedeutet, der Herr ist Rettung. Aber nochmal die Frage, retten von was? Retten von unseren Sünden. Und die größte Sünde ist, Gott, den Vater, nicht als Schöpfer und Herrn über uns anzuerkennen. Uns und unseren Nächsten nicht so lieben wie uns selbst. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen, aber in den sogenannten 10 Geboten hat Gott prägnant zusammengefasst, wie wir leben sollen. Rettung. Rettung braucht nur derjenige, der in Gefahr ist. Wenn ich mich in unserem Land umschaue, dann habe ich den Eindruck, den wenigsten ist es bewusst, dass sie Rettung brauchen. Unser Leben ist doch nicht in Gefahr. Uns geht es weitgehend gut. Der Wohlstand, der ist trotz aller ungleichen Verteilung doch so hoch wie nie im Vergleich zu früheren Generationen und auch in vielen anderen Ländern. Wir brauchen uns wegen Nahrung, wegen Trinken, wegen Kleidung keine Sorgen machen. Alles gibt es im Überfluss. Wir haben auch keinen Krieg bei uns. Wir kennen kaum Erdbeben. Ab und zu gibt es mal eine Überschwemmung an diesem oder jenem Bach oder Fluss. Auch Krankheiten sind meistens heilbar. Die weitaus meisten von uns leben daher in noch nie gekannter Sicherheit. Das war bis vor ca. 100 Jahren anders. Da war der Tod der tägliche Begleiter. Schon mit der Geburt war eine hohe Kindes- und Muttersterblichkeit verbunden. Dann gab es eine hohe Kindersterblichkeit. So ging es weiter. Wer 60 Jahre alt wurde, das war schon viel. Der Tod, der stand täglich vor Augen. Und das Leben war kurz. Für manche sehr kurz. Aus diesem Grund war man damals viel stärker auf das Jenseits orientiert. Man suchte Hilfe bei Gott oder auch bei Götzen. Heute haben wir den Tod weitgehend aus den Augen verloren. Wir blenden ihn aus. Wir leben auch nicht mehr so dicht aufeinander. Man bekommt den Tod nicht mehr so hautnah mit. Opa und Opa, die sind nicht mehr unter einem Dach mit uns. Und der Tod erscheint uns doch, je nach Alter, noch ziemlich weit weg. Außerdem sorgen wir ja vor. Wer hat nicht eine Lebensversicherung? Klammer, Frage, sichere ich mir dadurch mein Leben? Klammer zu. Oder wir haben eine Feuer- und Elementarversicherung. Mittlerweile habe ich jetzt gelesen, man kann sogar eine Krebsversicherung abschließen. Bewahrt die mich dann vor Krebs, habe ich mich gefragt. Hatte ich deshalb Krebs, weil ich keine Versicherung hatte? Gabi, die ihr kennt, hatte offensichtlich auch keine Krebsversicherung. Apropos Gabi, kein Medikament, keine Therapie, keine Chemo, kein Arzt konnte sie retten. Retten vor dem Tod. Hätte da eine Krebsversicherung geholfen? Ihr merkt, ich denke, wir machen uns manchmal auch was vor. Wieder die Frage, vor was oder wem soll Jesus uns retten? Nur derjenige, der nicht in Sicherheit ist, der braucht Rettung. Jesus hat Menschen vor dem Tod gerettet. Wir kennen die Auferweckung des Jünglings zu Nains, die Auferweckung des Lazarus, die Tochter des Jairus. Diese Menschen hat Jesus aus dem Tod wieder zurück ins Leben geholt. War diese Rettung gemeint? Aber dieses Zurückholen, das war nur auf Zeit. Alle diese Menschen, die sind einige Jahre oder Jahrzehnte später erneut gestorben, oder? Sonst, wenn nicht, müssten die ja heute noch leben. Würde man bestimmt was davon hören. Es war keine dauerhafte Rettung. Jesus kam nicht auf die Welt an Weihnachten oder am Christfest, damit unser Tod zeitlich hinausgeschoben wird. Das hat er punktuell gemacht und macht es auch heute noch. Aber diese Rettung vor dem Tod, die war nicht gemeint. Vor was oder soll er uns dann retten? Spricht die Bibel nicht auch von einem zweiten Tod? Nachzulesen in der Offenbarung Kapitel 20. Dort heißt es, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Vers 15. Mit dem Feuersee ist der zweite Tod gemeint. Jesus kam, um uns vor dem zweiten Tod zu retten. Und der zweite Tod, das ist der ewige Tod. Was ist dieser ewige Tod? Die Bibel sagt uns eigentlich dazu über diesen zweiten Tod fast nichts. Die Bibel berichtet uns aber vielmehr in den letzten zwei Kapiteln der Bibel von einem neuen Himmel und einer neuen Erde und wie es dort zugehen wird. Für die Menschen, die gerettet wurden. Die gerettet wurden vor dem zweiten Tod. Und sie sagt, dort werden diese Geretteten unmittelbare Gemeinschaft mit Gott haben. Gott selbst wird bei ihnen und unter ihnen wohnen. Gott selbst wird bei ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. An dieser Gemeinschaft werden nur die teilnehmen, welche geschrieben sind im Buch des Lebens, im Buch des Lammes. Das heißt, nur die, die sich retten ließen vom Lamm. Und das Lamm, das ist Jesus, der Retter. Titus schreibt es in seinem Brief, Kapitel 3, ähnlich. Ich kürze ein bisschen ab. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, der Begriff erneut, erschien, da hat er uns errettet durch das Bad der Wiedergeburt, damit wir Erben des ewigen Lebens sind. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gottesdienstbesucher, es tut doch weh. Wir feiern nur Weihnachten, besser das Christfest, aber wir lassen den Grund des Kommens von Jesus, das lassen wir weitgehend weg. Er kam zur Rettung. Aber diese Rettung, die spielt in unseren Feierlichkeiten, oft sogar nicht einmal in Gemeinden und Kirchen, oder auch in unseren christlichen Familien keine große Rolle. In der Welt schließlich kommt die Rettung, das Thema, gar nicht vor. Weil wir die Notwendigkeit der Rettung nicht sehen, weil wir die Notwendigkeit der Rettung nicht erkennen und auch nicht wahrhaben wollen. Diese ganze sogenannte Weihnachtsstimmung, diese Weihnachtsmärkte, Weihnachtsgeschenke, Weihnachtsessen, Weihnachtstrubel und so weiter, die verstellen uns den Blick vollkommen für die Errettung durch Jesus. Von daher sind wir arm dran. Wir sind bitter arm dran, wenn wir in der Weihnachtsgeschichte nicht die Rettung für uns erkennen. Wäre aus Gottes Sicht die Rettung nicht notwendig, wäre auch Jesus nicht auf die Welt gekommen. Und es gäbe keine Weihnachten, auch nicht, wie wir es feiern. Amen. Ich schaute zu bedrückt fast, dabei habe ich über Wer aufmerksam zugehört hat, der wird festgestellt haben, es waren nur zwei Punkte. Ich hatte aber drei angekündigt. In der Weihnachtsgeschichte ist mir noch ein Punkt aufgefallen. Und er kommt meines Erachtens eigentlich zu kurz. Er findet gar keine Beachtung. Schauen wir uns den Vers 17 mal an. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kindlein zu ihnen geredet worden war. Die Hirten, diese Ausgestoßenen, diese armen, rauen Gesellen werden zu den ersten Missionaren. Sie vollziehen schon den Missionsbefehl, von Jesus als den Retter zu reden. Schauen wir uns den Text mal genau noch an. Da heißt es: Machten Sie das Wort bekannt, das über dieses Kindlein zu Ihnen geredet worden war. Das heißt doch, Sie sprachen nicht nur über das Kind, sondern Sie machten das Wort bekannt. Sie redeten von der Botschaft, die Ihnen die Engel gesagt hatten. Und diese Botschaft war und ist: Denn euch ist heute der Retter geboren. Der ist Christus, der Herr. Die Hirten, die gingen und verkündeten diese Retterbotschaft. Ob sie gleich hingingen oder ob sie erstmal zurück zu ihren Schafen gegangen sind, das ist uns nicht überliefert. Aber dieses Bekanntmachen, das hat sicherlich nicht nur in dieser Nacht stattgefunden, sondern auch in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Und ich vermute, vielleicht auch noch Jahre später haben sie erzählt, was der Engel zu ihnen gesagt hat. Die Hirten, die wussten ja nur, dass der Retter geboren ist. Ob der Engel den Hirten noch mehr über Christus verkündet hat, ist uns nicht überliefert. Und von wem oder was Christus retten sollte, auch nicht. Auch die Hirten, die hatten sicherlich sich eine Rettung von der römischen Besatzung erhofft. Sie hatten sich auch Rettung gewünscht von diesem despotischen Herodes. Vielleicht auch Rettung aus ihrer Armut, aus ihrer Außenseiterrolle. Die Hirten, die haben ja noch nichts geahnt von den Wundern, die Jesus einmal tun würde. Und sie wussten vermutlich auch nicht, dass er sie retten soll von ihren Sünden, retten vor dem zweiten Tod, von dem ich vorhin sprach. Die wussten so viel weniger als wir heute. Und trotzdem war die Begegnung mit dem Engel und auch das Christuskind in der Krippe so groß, dass es sie hinaustrieb, den Menschen zu sagen, der Retter ist geboren. Der Engel hat zu ihnen gesagt, die Freude, diese große Freude, die ist für das ganze Volk bestimmt, nicht nur für euch alleine. Und heute wissen wir, dass die Freude der Rettung für die ganze Menschheit bestimmt ist. Sie machten das Wort bekannt. Welches Wort ist gemeint? Das Wort, was sie von dem Engel gehört hatten? Das Wort, dass der Retter geboren ist? Ja, im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, im sogenannten Prolog, da wird Jesus sogar als das Wort bezeichnet. Das Wort war bei Gott. Das Wort wurde Fleisch. Jesus wurde ein Mensch mit Fleisch. Und wir haben ja ein Wortspiel, eine doppelte Bedeutung, die ineinander verschmilzt. Das Wort wurde verkündet über Jesus und Jesus selbst ist aber gleichzeitig das Wort Gottes. Schauen wir uns die Hirten mal an, noch kurz. Die hatten eine Begegnung mit dem Engel und dann mit dem Jesuskind. Aber die Hirten, das waren Analphabeten. Die Hirten, das waren Ausgestoßene aus der Gesellschaft. Die waren den Räubern, Zöllnern und Sündern gleichgestellt. Die Hirten, die waren vor Gericht nicht als Zeugen zugelassen. Das war eine zweite Klasse. Die Hirten hatten natürlich keine theologische Ausbildung. Die haben auch keine Bibelschule besucht. Die hatten nicht einmal einen biblischen Unterricht bekommen. Die hatten auch nicht jahrelang oder jahrzehntelang einen Gottesdienst besucht. Die hatten keinen Evangelisationskurs gemacht. Wie zum Beispiel diese sogenannten vier geistlichen Gesetze von Campus. die Hirten, die waren einfachere Leute, einfacher noch als du. Und was machen diese Hirten mit dem wenigen Wissen, was sie haben? Sie reden einfach davon. Sie reden einfach von dem, was sie gehört und was sie gesehen haben. Die Hirten, die bleiben authentisch. Die haben sich jetzt nicht noch groß vorbereitet und haben gesagt, jetzt müssen wir zu den Pharisäern gehen und müssen da ein bisschen noch Unterricht nehmen. Und sie haben auch nicht gewartet, dass die Menschen zu ihnen kamen, sondern sie sind zu den Menschen gegangen. Mehr braucht es nicht. Mehr braucht es auch heute nicht, auch bei uns nicht. 30 Jahre später hat sich Jesus auch nicht die Pharisäer und Sadduzäer ausgesucht, auch nicht die Schriftgelehrten, sondern, wir wissen es, die Fischer. Und der Zöllner war zumindest einer dabei. Von daher dürfen wir uns an den Hirten ein Beispiel nehmen. Sie können uns ermutigen, nicht zu sagen, ich bin zu ungebildet, ich bin zu dumm, ich bin zu unwissend, ich bin zu schüchtern, ich kann es einfach nicht. Nein, rede du von dem, was du gehört hast. Rede von dem, was du mit Jesus erlebt hast. Es geht nicht um Theologie. Es geht nicht um wohlfeile Worte, sondern authentisch müssen wir sein. Ehrlich, aber voller Freude und erfüllt mit dem Heiligen Geist dürfen und sollen wir reden von dem, was Jesus ist und was er für uns bedeutet. Von ihm als Retter sollen wir reden, von ihm als Retter müssen wir reden. Auch wir Christen stehen in der Gefahr, in der Welt und ihrem Trubel unterzugehen. Auch jetzt an Weihnachten. Aber wir sind aufgerufen. Und die Hirten sind uns ein sehr gutes Vorbild, vom Retter zu reden. Und was ist dann den Hirten passiert? Im Vers 18, und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Mag sein, dass sich die Menschen auch wundern. Mag sein, dass sich die Menschen wundern von meinen Weihnachtsantworten. Mag sein, dass sich die Menschen wundern, wenn du ihnen vom Retter erzählst und nicht beim Christkind stehen bleibst. Das ist ganz normal, dass sich Menschen wundern. Auch über Jesus waren die Menschen verwundert und den ersten Aposteln ging es nicht anders. Am Ende des Abschnitts unseres Bibeltextes heißt es, die Hirten priesen und lobten Gott über alles, was sie gehört und gesehen hatten. Das wünsche ich dir, dass du Gott loben und preisen kannst. Über das, was er getan hat, damals, vor 2000 Jahren, und das, was er auch an dir getan hat. Fassen wir nochmal zusammen. Die drei Punkte, so zum Mitnehmen, so als Weihnachtspaket, als Weihnachtsgeschenk für euch, von mir an euch, drei Punkte. Große Freude verkündigt der Engel. Und diese Freude gilt auch uns. Jesus ist der Retter von unseren Sünden und damit vor dem zweiten Tod, dem ewigen Tod. Drittens, die Hirten, die trugen diese Nachricht in ihre Umgebung hinaus. Und das soll uns ermutigen, ebenso von Jesus zu reden. Amen.